Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast hier bei Biz & Beyond ist ein unternehmerisches Multitalent. Er ist Tech-Influencer, Autor, Redner, Seriengründer und Investor, unter anderem bekannt aus der Höhle der Löwen unserer Kollegen von Vox. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Hallo Frank.
Hi.
Frank, du hast mit 18 dein erstes Unternehmen gegründet und kennst die Startup-Szene aus dem FF. In dieser Welt zelebriert man sich ja gerne im Social Net, manchmal jünger, moderner, als das Vertreter etablierter Unternehmen tun. Was ist aus deiner Sicht ein Eindruck der Startup-Szene, der komplett anders ist als die Wirklichkeit?
Naja, ich sag unseren Startups auch immer so ein bisschen eat like a bird, boop like an elephant. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit größer machen. Wir haben weniger Geld, wir haben natürlich weniger Mitarbeiter, weniger Arsenal als die großen Unternehmer. Und manche schießen da übers Ziel hinaus. Das ist dann nicht mehr okay. So ein bisschen müssen sich Startups auch größer machen, wie es auch so manchmal in der Tierwelt eine gute Taktik ist. Aber sicherlich, der ein oder andere schießt übers Ziel hinaus und das ist dann auch nicht mehr okay.
Aus der amerikanischen Perspektive erscheint mir das oft so ein bisschen, als ob die deutsche Startup-Szene stark die amerikanische imitiert. Nicht nur was Investments angeht, sondern auch vom ganzen Habitus, vom Marketing, wie man sich darstellt. Kann das auch ein Hemmschuh sein, also anstelle eine eigene Identität zu entwickeln?
Unbedingt. Unsere Startup-Szene, die ist ja, kommt ja aus Berlin, kann man sagen, vor einigen Dekaden. So ein Oliver Samwer, ein Lukas Gadowski, das waren quasi die ersten erfolgreichen Gründer und die haben ja auch ganz viel kopiert, ne? Haben wir ja auch genau diese Copycat-Startup-Situation aus Berlin heraus. Und wir können einfach nicht mithalten, wenn es um Software, wenn es um Social Media geht, wenn es um KI geht, um die großen Modelle. Das heißt, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen gucken, wo drin ist eigentlich Europa stark? Ich hatte da mal so ein bisschen die Hoffnung Richtung Blockchain, dass man dort große Unternehmen aufbauen kann, was ja leider nicht funktioniert hat, weil dann die BaFin auch einfach nicht klug reguliert hat. Aber ja, es ist ein Problem und es funktioniert einigermaßen. Wir können dann auch immer mal wieder Unternehmen aufbauen, die wir relativ schnell an die Amerikaner verkaufen. Das ist ja auch ein Problem. Wir verkaufen nicht an die Europäer und machen IPOs. Sondern wir verkaufen ganz oft an die klassischen großen Unternehmen. Davon habe ich ja auch selber profitiert mit unseren Startups. Aber ja, das ist ein Problem. Europa muss seinen eigenen Weg finden. Die eigenen, wie man so schön sagt, USPs, also Unique Selling Propositions finden. Was kann man in Europa eigentlich besser machen? Und dann idealerweise in einem eigenen Börsensegment stattfinden, sodass dort die Unternehmen weiter wachsen können. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
Jetzt fordern ja viele immer wieder die Unterstützung aus der Politik oder mehr Unterstützung aus der Politik. Ist das denn eigentlich legitim oder erforderlich? Weil am Ende des Tages muss doch so eine Firma von alleine fliegen.
Es ist ein sehr komplexes und schwieriges Umfeld. Auf der einen Seite, Christian Lindner hat es gerade auch nochmal auf Social Media klargemacht, wahrscheinlich auch an anderen Stellen. Er ist dafür, dass die Politik sich eben nicht dort finanziell involviert, sondern bessere Rahmenbedingungen schafft und damit einfach die Startups und die Unternehmen besser laufen. Im Grunde genommen stimme ich ihm da zu 100% zu. Schaut man aber im Detail rein, ist es so, dass wir in einer globalen Wirtschaft leben. Ja? Und hier ist zum Beispiel in China starke Subventionen von Solarpanels oder von Elektroautos oder von anderen Industrien. Und dann müssen wir uns anschauen, zum Beispiel so ein IRA, so ein Inflation Reduction Act in USA, der zieht halt sehr viel Cleantech, also zum Beispiel Batterieproduktion oder andere Themen darüber, weil dort sehr viel Incentives von der Regierung ist. Und jetzt muss man sich überlegen, wie will man sich da global aufstellen? Also wo baut man auch solche Programme, um dann auf der globalen Wirtschaft auch wieder Champions in Europa aufzubauen? Und wo sagt man, nein, wir unterstützen das nicht, diese neuen Gebiete, sondern wir fokussieren uns auf niedrige Steuern, einfache Prozesse. Und das finde ich nicht einfach. Mir wäre am liebsten auf der ganzen Welt, würden wir uns einfach daran halten und sagen, Die Unternehmen sind unabhängig, die sollen in der freien Wirtschaft finanziert werden. Aber da wir nun mal im Wettbewerb mit den USA und China leben, muss, glaube ich, aktuell an der einen oder anderen Stelle die Politik auch dort unterstützen. Das ist meine persönliche Ansicht.
Mal provokant gefragt, würde sich das überhaupt noch lohnen? Herrschende Meinung scheint ja zu sein, dass der KI-Zug abgefahren ist. Keine entscheidenden Sprunginnovationen in den letzten Jahren. China und USA sind nicht mehr einzuholen. Aber gerade habe ich gelesen, ich glaube im Handelsblatt, zwei Superexperten, die meinten, nein, da ist noch viel rauszuholen. Wie siehst du das?
Und da wird natürlich auch die ganz schwierige Situation für die Politik. Weil am Ende des Tages müsste die Politik ja eigentlich Fachkompetenz haben und dann sagen, hey, wenn wir Intel mit folgender Produktion, das Projekt ist jetzt gescheitert, hier etablieren, dann hat das eine Zukunft, weil 2 Nanometer kommt gerade, wir sind hier die Chip-Experten, was die Politik ja gar nicht sein kann. Deswegen muss sie wirklich mit Augenmaß draufschauen, in welchen Größenordnungen unterstützt sie was und wo ist dann auch hinten raus relativ klar von unabhängigen Experten, dass dort Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und so weiter generiert werden. Können wir jetzt zum Beispiel in KI noch aufholen? Da mache ich auch ein Fragezeichen dran. Was ist KI? KI sind Daten. Dort sind wir in Europa einfach nicht stark. Ganz wenige haben hier größere proprietäre Datenmengen. Die allgemeinen Datenmengen sind ja auf jeden Fall mal durch die DSGVO stark reduziert. Dann brauche ich Chips. Aktuell sind das leider die H100s von Nvidia. In Zukunft die Blackwells, die jetzt gerade in Produktion gegangen sind. Das wird sich hoffentlich noch ändern, aber das sind der absolute Marktführer. Und dann brauche ich Energie. Ich brauche einfach sehr viel Strom, um diese Chips zu betreiben. Nirgendwo ist Europa stark. Also wir haben sehr hohe Energiepreise, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass ich 24x7 Energie bekomme. Wir haben überhaupt keinen Zugang zu Nvidia. Das haben die Amerikaner auf jeden Fall deutlich besser. Und wir haben keine großen Daten. Wie soll ich dann in diesem speziellen Fall hier aufholen? Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel Flux. Das ist dann ein Imaging-Modell, wo wirklich sehr, sehr geschickt auch mal aus Europa heraus was aufgebaut wurde. Aber generell jetzt zu sagen, wir bauen zum Beispiel unser eigenes europäisches großes Modell gegen Gemini oder gegen OpenAI, das halte ich aktuell für komplette Geldverschwendung, wenn das überhaupt diskutiert werden würde, was ich nicht weiß.
Jetzt hast du zu Beginn gesagt, die Startups machen sich gern ein bisschen größer, als sie sind, weil es einfach Usus ist. Wir haben so eine Entwicklung auch im neuen Markt gesehen und dann ist die Szene irgendwie in sich zusammengefallen. Muss man denn bei der Geschichte, die Startups erzählen, immer so ein bisschen was abziehen, weil es immer ein bisschen größer ist?
Du, auf der anderen Seite können sie natürlich auch deutlich besser laufen, als man das denkt. Ja, so, weil der exponentielle Fortschritt, der ist schon da. Ich habe ja mal diesen Baukasten der Zukunft definiert, wo ich einfach gesagt habe, hey, welche Technologien sind denn jetzt da? Also von KI über die Blockchain, 5G, 6G und so weiter, 3D-Druck, was man alles kennt. Und wenn man das Orchester dann zusammenspielt, dann können schon exponentielle Dinge entstehen, wo auf einmal sehr, sehr großer Wert generiert wird. Und deswegen, ja, auf der einen Seite muss man sicherlich oftmals was abziehen, weil sie zu bullish, also zu positiv sind auf die Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn man aber dann in die richtigen Technologieunternehmen zur richtigen Zeit investiert, dann kann es auch hochattraktiv sein und dann können sich die Dinge deutlich besser entwickeln, als man sich das erhofft hat. Also das ist sehr schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen.
Inwieweit würdest du sagen, ist AI overhyped? Also wenn wir zum Beispiel an die Börse schauen, war das ja Zündstoff für viele Werte im Tech-Bereich. Und hier sind die Experten sich uneinig. Und ich habe das Gefühl, viele stochern einfach noch im Nebel.
Ich finde es auch schwer. Auf der einen Seite ist ein gewisser Hype da. Und zum Beispiel eine Nvidia ist ein herausragendes Unternehmen. Aber wenn ich mit einzelnen Leuten spreche, die das in einer sehr großen Position in ihren Anlagestrategien haben, dann verstehen sie nicht wirklich, was das Unternehmen tut. Sowas finde ich gefährlich. Und es gibt viele Aktien, die einfach gehypt sind in diesem KI-Bereich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass KI, also was KI ist ja ein breites Feld, aktuell geht es ja eigentlich um diese Large Anything Models, also gar nicht nur die Large Language Models, sondern ich kann ja damit auch Video machen, Audio und so weiter, also diese Large Anything Models, die ja sogar von der Grundlage her beim Self-Driving für Autos und eingesetzt werden. Und die fangen gerade erst an. Die scheinen sehr, sehr gut zu funktionieren. Kein Experte weiß, geht diese Entwicklung so steil weiter? Gibt es irgendwann mal ein Plateau? Aber aktuell sind immer wieder alle überrascht, wie viel in dieser Grundidee, die ja von DeepMind aus UK kommt, in diesem Grundlagenpapier, was jetzt quasi sehr gut und neue Produkte gegossen wird, wie viel da noch möglich ist. Und deswegen glaube ich, wir fangen gerade erst an. Also der Ausbau von großen Rechenzentren, von diesen großen Modellen, der startet erst. Und es werden mehr und mehr Industrien davon profitieren. Jetzt am 10.10. der hoffentlich große Launch von Tesla, die ja auch einen kompletten Schwenk gemacht haben. Also weg von fester Programmierung in C++ hin zu genau dieser ähnlichen Ansatz, diesen Large Language Model Ansätzen, das für Self-Driving, wo sie dann auch wieder diese H100s brauchen und so weiter. Also ich glaube, dieser Teil, der ja gerade auch die Aktien beflügelt, der startet gerade erst, aber es sind auch zu Unrecht einige Unternehmen hochgespült worden, die dann vielleicht enttäuschen werden.
Du hast die Aktien angesprochen. Du hast auch einen Publikumsfonds, der für Wirbel gesorgt hat. Da gab es Kritik, dass die Anleger möglicherweise die Risiken gar nicht so kannten oder die gar nicht so bewusst waren, dass, wenn man in Aktien investiert, da auch immer ein Risiko drin steckt. Was ist denn da eigentlich los?
Ja, genau. Wir haben einen Aktienfonds unter dem Namen 10xDNA gestartet und haben den jetzt umbenannt in Tech Capital, also Technologie und Equity. Das, was wir machen, wir beteiligen uns an Technologieunternehmen abseits von Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon und Co. Das heißt, man könnte sagen in Small-Mid-Cap-Technologie. Und das, was passiert ist, wir haben diesen Fonds gestartet und dann haben wir die Zinswende erlebt, die sehr progressiv war, weil wir halt eine hohe Inflation haben, mussten die Zentralbanken die Zinsen anheben und das ist einfach ja ein schlechtes Umfeld für diese Strategie gewesen. Und deswegen haben wir da bisher auch keine gute Performance gezeigt. Und was zeichnet uns aus? Eigenes Research, das heißt, wir schauen uns die Unternehmen im Detail an und haben eben nicht Nvidia, Microsoft und Co. Portfolio, sondern Unternehmen, die wir selber entdeckt haben, selber researched haben und von denen sich auch viele bisher sehr gut entwickelt haben. Nur in einem ständig steigenden Zinsumfeld sind genau diese Tech-Aktien unter Druck gekommen. Jetzt im letzten Quartal konnten wir schon zeigen, dass wir die großen Indizes wie Nasdaq und S&P 500 outperformen. Das ist natürlich ein sehr kleiner Zeitraum. Aber jetzt glaube ich, wo die Zinswende kommt, könnte das ein sinnvoller Baustein sein. Ich persönlich bin einfach langfristig investiert. Ich glaube an die Unternehmen. Wir legen offen, warum wir glauben, dass es herausragende Unternehmen sind. Aber es sollte auch immer nur ein kleiner Baustein in einem breit diversifizierten Tech- oder Aktienportfolio, Bondportfolio, was immer man dort drin haben will, sein und kein Basisbaustein. Das soll dann ein S&P 500 oder was immer man haben will sein. Das ist auf jeden Fall, dafür war es immer das falsche Produkt. Aber ich glaube, es ist gerade jetzt besonders eine vielleicht ganz kluge Beimischung.
Wie stellt ihr euch denn jetzt auf? Also wie schätzt du die politische Situation ein und damit natürlich auch die Zinspolitik der EZB? Christine Lagarde hat sich gerade recht ominös geäußert. Was ist da so dein Gefühl?
Also ich muss sagen, diese, wie man ja so ein bisschen mag, Makrothemen, also wann und wie werden welche Zinsen von den Zentralbanken gesenkt? Wer wird der nächste Präsident von den USA und so weiter? Da halten wir uns raus. Also man kann jetzt schon, oder wir gehen schon davon aus, dass die Zinsen jetzt gesenkt werden, weil die Daten, die wir einkaufen, ganz klar zeigen, dass die Inflation deutlich runtergegangen ist in den USA und Europa, was für uns ist. Von daher gehen wir schon von Zinssenkung aus. Aber wir sind nicht die Experten. Ich finde so auch die Experten, die man alles hört und einkauft, die liegen auch oftmals falsch, solche großen makroökonomischen Sachen hier vorherzusagen. Was wir machen ist, wir konzentrieren uns auf die Unternehmen und dort gibt es dann noch Phasen, die wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben oder 3 Jahren, wo wir mit unserer Strategie erstmal nicht so gut performen. Aber wir konzentrieren uns darauf, die Unternehmen im Detail zu verstehen, die Technologie zu verstehen und warum diese Unternehmen einen unfairen Vorteil haben und dann über die Jahre stark wachsen werden und irgendwann auch sehr viel Free Cashflow generieren werden. Also wir involvieren uns eben nicht darin zu sagen, okay, jetzt glauben wir, nächste Woche kommt nochmal eine Zinssenkung, deswegen passen wir unser Portfolio an der Stelle stark an, sondern wir sind langfristig einfach in hoffentlich herausragende Technologieunternehmen investiert.
Aber so ganz könnt ihr euch der politischen Situation ja nicht entziehen. Also wenn du dir Unternehmen anschaust, jetzt zum Beispiel im KI-Bereich, die brauchen eben viel Energie oder auch Zölle, Strafzölle, apropos US-Präsident. Das sind ja Dinge, die muss man ja irgendwie auch als Investor einkalkulieren.
Absolut. Und deswegen ist das Ergebnis bei uns leider, dass wir sehr wenig Europa im Portfolio haben. weil wir eben zum Beispiel hier nicht sehen, dass man unter diesen Bedingungen noch gute Technologieunternehmen bauen kann. Wir haben gewisse Soytech und andere Sachen dabei. Aber zum Beispiel muss man auch fairerweise sagen, ein Fehler, den wir gemacht haben in unserem Small- und Mid-Cap-Fonds, ist Meyer Burger als eine kleine Position zu haben, weil wir daran geglaubt haben, es geht jetzt zu tief, dass sie schon eine besondere Technologie haben, die bessere Solarpanels ermöglicht, mit einer längeren Lebensdauer, mit einer etwas höheren Energiegewinnung. Aber gut, das war einfach ein Fehler. Da haben wir gelitten. Und deswegen schauen wir genau, wo sind die Energiepreise günstig. Wir haben auch gewisses China-Exposure. Also wir haben Unternehmen in China, wie zum Beispiel BYD, sogar relativ groß im Fonds. Aber wir würden niemals über 15% gehen, weil dann eben die politische Lage in China dafür einfach nicht stabil genug ist. Solche Flöcke, sage ich mal, rammen wir ein. Aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen, was ja auch der ein oder andere Fondsmanager tut, sagt, hey, wir glauben jetzt, kommen 6 Zinssenkungen in diesen Schritten und deswegen zum Beispiel nehmen wir ganz stark den Immobiliensektor auf. Das tun wir nicht, sondern wir haben eine Strategie im Technologiebereich, die passen wir leicht an, wenn wir sehr starke Makroströmungen sehen, aber die Strategie bleibt die gleiche. Und ich kann auch nicht vorhersagen, oder wir versuchen auch gar nicht vorherzusagen, wer zum Beispiel die US-Wahl gewinnt, das können wir einfach nicht.
Jetzt guckst du ja wahrscheinlich nicht nur auf die Tech-Industrie und auf die Start-ups, sondern du hast ja die gesamte Wirtschaft im Blick. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnest du denn für Deutschland?
Deutschland ist in einer schwierigen Lage. Wir haben eine Regierung, die teilweise in meiner persönlichen Einschätzung nicht die besten Besetzungen hat im einzelnen Ministerbereich. Zusätzlich, was vielleicht fast noch schlimmer ist, es ist nicht kein Teamplay. Ja, man hat mal bei der deutschen Mannschaft gesagt, die Mannschaft. Also man hat gefühlt, wir sind in einer Kabine, wir wollen was zusammen anpacken, wir sind eine DNA, wir wollen in die gleiche Richtung, sondern ich glaube, in unserer aktuellen Regierung hat man ganz viele verschiedene Richtungen. Das ist nicht ein Team, was da auf dem Platz spielt. Und dann haben wir durch diese Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, zum Beispiel in der Energiepolitik, und dann ab und zu mal die Spotmarktpreise zu benennen, die dann wirklich auch mal wieder runterkommen, das ist einfach nicht zielführend, sondern man braucht langfristige Energieplanung. Deutschland ist aktuell einfach richtig schlecht aufgestellt und ich mache mir große Sorgen und habe die Hoffnung, wo ich mich an der einen oder anderen Stelle auch involvieren werde, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl ein besseres Team dort in der Bundesregierung haben. Aktuell ist es wirklich besorgniserregend.
Jetzt bist du in Bonn geboren, lebst da immer noch. Hast du jemals darüber nachgedacht, auszuwandern?
Absolut, ja. Eine Sache, die so ein bisschen viral gegangen ist bei Gabor Steingart, ist, dass ich vor der letzten Wahl gesagt habe, wenn wir einfach Rot-Rot-Grün bekommen, also eine relativ linksprogressive Regierung, dass ich dann sehr stark überlege, auszuwandern. Glücklicherweise ist die FDP nun auch Teil der Regierung geworden. Ja, absolut. Also und ganz viele Freunde von mir und vor allen Dingen leider auch relativ viele Vermögende wandern sehr aktiv aus. Also wir haben eine ganz schlimme Zahl an Leuten, an Köpfen, die wir haben wollen, an Kapital, das wir haben wollen, das ganz klar ins Ausland zieht mit hochattraktiven Angeboten. Es gibt ja auch sogar in Europa zum Beispiel das Angebot von Italien und von anderen, wo man sehr attraktive Angebote ganz bewusst reinlegt. Und das ist ein Problem, weil wenn wir diese Köpfe verlieren, dann wird es noch schwieriger in Deutschland. Und das ist dieser Kapitalabfluss, der ist gerade enorm.
Du hast die FDP angesprochen, irgendwie punkte die aber nicht, obwohl sie bei Unternehmern ja irgendwie scheinbar akzeptiert wird. Aber die sind jetzt momentan sogar unterhalb der 5%-Grenze. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass es der FDP schwerfällt, in dieser, sage ich mal, Konstellation, die sie da gewählt hat, ausreichend Akzente zu setzen. Also ich weiß gar nicht mal, ob Christian Lindner zum Beispiel nicht auch gute Erfolge erzielt hat. Ich glaube das schon, aber aktuell, sage ich mal, geht das unter den ganzen Problemen. Und jetzt erwartet man eigentlich, hey, die FDP ist doch Teil dieser Regierung, muss jetzt Lösungen bieten. Aber ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation, weil sie ist nun mal auch der kleinste Anteilseigner sozusagen an der Regierung. Und das muss sie noch besser kommunizieren. Wenn es Neuwahlen oder auch eine reguläre neue Bundestagswahl gibt, dann muss das auf jeden Fall nochmal aufgearbeitet werden, vorher kommunikativ, was wurde geleistet und warum könnte die FDP mit einem anderen Partner deutlich mehr Impulse haben. Ich bin froh, dass sie in der Regierung ist, denn meine persönliche Einschätzung, wenn sie dort nicht wäre, dann würde es Deutschland noch deutlich, deutlich schlechter gehen.
Deine Prognose für die deutsche Wirtschaft klang düster. Meinst du denn, dass es überhaupt noch möglich ist, das Ruder rumzureißen? Und du sprachst von deinem Involvement. Wie wirst du da in der Politik eventuell mitmischen?
Ich glaube, wir brauchen jetzt in dem aktuellen, also man kann immer nur sagen, was hat man für Möglichkeiten, ja? Und ich glaube, im aktuellen Setup ist Friedrich Merz unsere einzige Chance. Und da gibt es sicherlich auch Themen in der Beliebtheit in den Umfragen. Aber ich glaube, Friedrich Merz ist einer, der das Ruder rumreißen könnte. Natürlich muss er irgendwie eine Mehrheit dann zusammen bilden. Ich glaube, weiterhin wäre es gut, wenn dann Christian Lindner an einer neuen Regierung Teil wäre. Aber das sind natürlich ganz viele Wünsche und Hoffnungen, die ich hier äußere. Und da würde ich mich dann, so ich das denn kann, die einzelnen Personen unterstützen, auch medial, was einem auch nicht nur Freunde bringt und Freude bringt, sondern das bringt eine Menge echt Probleme, muss man sagen, wenn man sich in Deutschland politisch äußert. Aber mir ist das Land einfach zu wichtig. Ich habe meine eigenen Überzeugungen und wir leben in einer Demokratie und jeder soll seine Meinung auch äußern können, wenn jemand zum Beispiel andere Parteien deutlich besser findet. Aber ich möchte mich als Unternehmer äußern und viele tun es nicht, weil sie genau Angst haben davor, Kunden, Partner und so weiter zu verlieren, was ich auch in der Vergangenheit getan habe. Also mein politisches Involvement hat mich schon sehr, sehr viel Geld konkret gekostet, was mir aber egal ist und mir liegt es am Land und deswegen werde ich mich jetzt auch wieder dort engagieren.
Wie denn?
Das ist gerade in der Diskussion mit der einen oder anderen Person, wie man was ich da überhaupt leisten kann. Ich habe sicherlich eine gewisse Reichweite auf den Social Media Kanälen. Ich habe sicherlich genau den einen oder anderen auch, der das gut findet, was ich für Deutschland macht. Und dann muss man das mal sehen.
Ein wahlentscheidender Aspekt ist ja sicherlich auch die Migrationspolitik. Und Migration ist ja ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Innovationsbranche. Wie könnte Deutschland dieses Problem am besten lösen?
Also, ich glaube, wir brauchen Talente und wir müssen Deutschland wieder hochattraktiv machen für Leute, die hier hinkommen und Startups helfen oder auch den großen Korporationen helfen, weil sie herausragende Entwickler sind, weil sie sehr gute KI-Entwickler sind oder Ärzte sind. Und da sind wir einfach schwach, sondern ich glaube, wir haben einfach eine pauschale, sage ich mal, relativ offene Handhabung, wer hier rein darf in unser Land. Und es ist auch wichtig, Leuten, die das Bedürfnis haben, den Schutz zu geben. Aber aktuell sehe ich nicht, dass wir für herausragende Talente besonders gut werben. Und das brauchen wir wieder hier, ein attraktives Umfeld, damit unsere Startups mit den besten Köpfen dann herausragende Unternehmen aufbauen können.
Wenn du sagst, du willst dich politisch engagieren, über welche Partei sprechen wir da?
Ich möchte mich nicht direkt selber zum Beispiel, um das noch klarzustellen, ich habe jetzt keine Ambition, ein Amt oder sowas zu nehmen, ganz im Gegenteil. Und ich möchte mich auch nicht für eine einzige Partei, habe auch kein Parteibuch und werde auch kein Parteibuch haben, sondern ich möchte meine Reichweite dazu nutzen, um Personen, von denen ich überzeugt bin, dass sie für Deutschland Gutes leisten können, die einzeln unterstützen.
Aber jetzt hast du einen eigenen Fonds, du könntest auch eine eigene Partei gründen, oder?
Ja, man könnte auf jeden Fall eine eigene Partei könnte ich gründen. Keine Ahnung, ob die jemand wählen würde und wie es ablaufen würde. Aber ich muss sagen, meine Erfahrung mit der Politik ist absolut frustrierend. Und ich bin dankbar, wenn jemand aus der Wirtschaft, wo er deutlich mehr verdient und wo es weniger, sage ich mal, auch wirklich Anschuldigungen gibt, diesen Job macht. Und diese Person werde ich dann unterstützen. Ich selber, dass ich mich da irgendwo engagiere durch dieses Dickicht der Parteien durchkämpfe oder so, das werde ich mir nicht antun.
Die USA sind der Einwanderungsmagnet Nummer 1. Wie kann Deutschland denn umsetzen, dass sie mehr Talente anziehen? Es gab ja zuletzt auch den Vorschlag, einen gewissen Teil des Einkommens für eine gewisse Zeit steuerfrei oder jedenfalls Steuervorteile zu geben für Leute, die nach Deutschland kommen. Da gab es auch direkt einen Aufschrei, das sei ungerecht Deutschen gegenüber. Wie soll man das denn machen?
Also, ich habe jetzt kein fertiges Programm, aber ich würde mir anhören, was die einzelnen Parteien und Köpfe dazu wollen, um dann zu sehen, wen kann ich an der Stelle unterstützen, weil ich dahinter stehe. Ich glaube, generell müssen wir auch für unsere Bürger, die hier sind, ein attraktives Land sein. Dort ist einiges zu bewegen und ich kann verstehen, dass wenn man sagt, hey, die Leute, die jetzt noch hier bleiben, die heute schon zum Beispiel versuchen, hier Unternehmen aufzubauen, dass die dann eine andere Steuer zahlen als jemand, der neu zu uns kommt, das finde ich auch nicht den richtigen Ansatz, sondern ich würde Deutschland gerne generell attraktiv machen und nicht einzeln sagen, hey, wenn du jetzt genau in unser Land kommst, dann kriegst du Steuersparnisse, sondern generell ein faires Steuersystem aufzubauen. Das wäre mein Ansatz.
Gibt es denn irgendwo eine Blaupause, wo du sagst, in dem Land läuft es besser oder der politische Entscheider, der Leader dort, der ist so eine Blaupause möglicherweise auch für Deutschland?
Nein, aber ich denke, das ist eins der Themen, die man sich anschauen muss. Was ist eigentlich, man spricht in der Wirtschaft von Benchmarking, also einfach zu sagen, wenn ich irgendwas machen will, was läuft denn woanders gut? Wir haben natürlich diesen norwegischen Staatsfonds, den jetzt Christian Lindner teilweise als Inspiration nutzt. Ich glaube, dass wir da sowohl wie kann man eigentlich einen schlanken Staat machen, eine Menge lernen kann von anderen Ländern und das wäre eins der Themen. Noch bin ich dort nicht tief eingestiegen, die ich dann auch mit den Leuten besprechen würde, um dann auch konkrete Pläne für Deutschland umzusetzen. Nochmal, ich würde einzelne Köpfe unterstützen. Ich selber werde dort nicht aktiv werden und werde auch kein eigenes Programm entwickeln.
Hier in den USA berät Elon Musk oder möchte Elon Musk den nächsten Präsidenten beraten, nämlich Donald Trump, den er mit Millionen unterstützt. Du hast ja mal einen viralen Tweet losgelassen, weltweit viral, das muss man auch erstmal schaffen, den habe ich auch sogar hier gesehen, wo du dich als großer Fan geoutet hast, sage ich mal. Das ist jetzt schon eine Weile her. Wie siehst du Elon Musk heute und was sagst du zu seinem politischen Engagement?
Also ich trenne da. Auf der einen Seite Elon, der Unternehmer. Was baut er mit Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink und so weiter? Und auf der anderen Seite der, wenn ich jetzt mal so sagen darf, der wilde, vielleicht noch nicht ganz erwachsene gewordene Revolutionär, der sich politisch äußert. Fange ich da mal an. Ich glaube, das, was Elon da gerade tut, halte ich für nicht klug. Das ist natürlich sein Leben, seine Entscheidung, habe ich auch überhaupt keinen Einfluss rein. Aber ich glaube, sich so stark an eine Person zu binden, die man auch, glaube ich, zu Recht kritisieren kann. Man kann wahrscheinlich auch zu Recht sagen, es wäre jetzt der bessere Kandidat von den beiden, die aufgestellt werden. Das muss jeder für sich wissen. Aber es ist mal für mich schon relativ klar, dass Donald Trump auch besonders in der Vergangenheit wirklich Dinge getan hat, die nicht okay sind, die einfach nicht passen, ja. Und sich dann so stark jetzt sozusagen ihn da zu unterstützen, das finde ich einfach nicht gut und keinen klugen Schachzug. Sollte man sich als Unternehmer generell für den einen oder anderen Kopf, sag ich mal, positionieren, äußern, das finde ich gut. Ich glaube, da müssen wir noch viel lernen in Deutschland, aber nicht so absolut sagen, es ist Donald Trump oder Amerika geht unter. Das glaube ich, ist das Falsche, sondern man könnte sagen, hey, ich glaube, Donald Trump wäre ein guter Präsident. Hier sind die Punkte, warum er gut ist. Er hat auch noch Schwächen. Da würde ich ihn versuchen zu unterstützen. Deswegen, das, was er da gerade mit Donald Trump tut, gefällt mir überhaupt nicht, ist sein Thema. Wenn ich Elon Musk als Unternehmer anschaue, da muss ich sagen, wird er immer brillanter. Weil das, was SpaceX da erreicht und abliefert mit den unter welchen Budgets, ist einfach wirklich outstanding. Und da kommt einfach kein anderer mehr ran. Wenn ich mir anschaue, was Tesla gerade auch in den letzten Jahren unter diesen schwierigen Bedingungen, durch die hohen Zinsen wurden deutlich weniger Autos verkauft, man kann es ja bei Volkswagen und so weiter ablesen, erreicht hat. Und was die intern alles entwickelt haben an Robotics, Chips, Daten, Rechenzentren, er hat eins oder vielleicht sogar das effizienteste H100-Cluster gerade für Tesla eröffnet, dann ist das wirklich absolut top und da kommt aktuell auch keiner ran. Und da muss man unterscheiden und deswegen sage ich, was er da gerade privat, persönlich auf der politischen Bühne betreibt und muss man da irgendwie drauf rumspringen und so weiter, absolut nicht, also das ist absolut nicht mein Ding, aber unternehmerisch, glaube ich, ist er stärker denn je.
Du hast das Beispiel Tesla angesprochen, glaubst du, dass die deutsche Autoindustrie noch eine wirkliche Chance hat, weltweit führend zu bleiben?
Nein, auf gar keinen Fall. Die Frage ist, kann sie überleben? Das kann man diskutieren, aber das Problem ist, wir werden einfach elektrische Autos bekommen. Punkt. Und ich bin gegen ein Verbrennerverbot. Also jeder soll einen Verbrenner bauen und fahren, finde ich, wie er will. Das kann man dann regulieren, CO2-Steuer und so weiter, alles gut. Aber ich glaube, Verbrenner verbieten ist der völlig falsche Weg. Trotzdem, wenn man sich die Physik einfach dahinter anschaut, ist es klar, dass das Elektroauto mit Batterien heutzutage, solange nicht irgendwas anderes Revolutionäres erfunden wird, einfach der absolut beste Weg ist. Auch Wasserstoff macht einfach keinen Sinn. Ich habe vor vielen Jahren umfangreiche Papiere dazu veröffentlicht. Dass jetzt zum Beispiel BMW ein Wasserstoffauto vorstellt, ist einfach wirklich bescheuert. Also ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen, weil wenn man sich einfach die Infrastruktur für Wasserstoff anschaut. Und jetzt zum Beispiel MAN hat's ja auch eingestellt und hat auch gesagt, es macht keinen Sinn mehr, gerade der CEO. Also Elektroautos sind die Zukunft. Punkt. Und jetzt muss man sich anschauen, wer kann denn jetzt zu sehr günstigen Kosten hochwertige Batterien produzieren? Dann ist das ein Kettle in China und dann ist das ein Tesla. Und es gibt einfach keine relevante deutsche Batterieproduktion. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die können ja kaufen bei den Chinesen, aber dann werden sie einfach niemals die gleichen Preise anbieten können, weil es eben eine Marge gibt auf Kettle, was ja auch deren Geschäftsmodell ist. Und deswegen glaube ich, dass BYD und Tesla die absolut führenden Autoproduzenten werden. Das wird ähnlich laufen wie bei Apple und Samsung. Und das habe ich auch schon vor 2, 3 Jahren zum Beispiel Handelsblatt und auch anderen großen Medien immer wieder betont. Das ist da, wo wir leider hinlaufen. Bisher habe ich Recht behalten. Und jetzt sehe ich auch eigentlich keinen Ausweg mehr, wie die deutsche Autoindustrie sich da retten kann. Sie kann jetzt von Rivian versuchen, Software zu lizenzieren. Aber das wird wirklich sehr, sehr schwierig, sich da jetzt nochmal rauszumanövrieren.
Aber man baut ja Batteriefabriken zum Beispiel in Salzgitter.
Ja, aber ist es denn, also ich finde Northvolt noch am besten in Europa, ehrlicherweise, die jetzt leider auch zurückgefahren haben. Aber das, was da in Salzgitter gebaut wird, das kann ja nicht mit den aktuellen Batterieproduktionen einer Kettle oder einer Tesla mithalten. Man muss ja allein die Skalierung sehen, wie viel Milliarden dort investiert wurden. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, eine Batterie in Masse so zu produzieren, dass man da mithalten kann. Das ist absolut ähnlich wie Chips. Das ist eine absolut High-End-Technologie und Skalierungsgame. Und da glaube ich aktuell nicht, was ich da sehe. Und ich freue mich ja. Ich freue mich ja sehr, 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 wenn ich falsch liege und einfach auf einmal Mercedes oder BMW oder Volkswagen die super Batterie präsentiert und auch noch sagt, okay, wir haben die Produktion hier so ähnlich wie mit dem Gigacasting von Tesla optimiert, dass wir wieder für 25.000 Euro herausragende Autos bauen können. Und wir haben ja noch einen Chip entwickelt, wir haben ja noch die Daten gefunden, deswegen könnt ihr auch noch selbst fahren. Also dann freue ich mich sehr. Ich sehe nur aktuell auf diesem Schachbrett einfach keine Chance mehr, sich irgendwie sinnvoll zu bewegen.
Wer trägt aus deiner Sicht die Verantwortung? Man kritisiert ja oft fehlende politische Rahmenbedingungen, aber wer ist daran schuld, dass wir das verschlafen haben?
Naja, das ist dieses Prinzip der Frosch in dem kalten oder heißen Wasser. Das heißt, wenn ich einen Frosch in kaltes Wasser reinwerfe, genau, die Herdplatte heiß mache, dann geht er kaputt, werfe ich ihn in heißes Wasser, springt er raus. Und guck dir selbst heute an, ich meine, die Cashflows und die teilweise noch die Erträge von einem BMW sind ja herausragend. Der Volkswagen war ja auch lange, hat einfach Geld gedruckt. Natürlich haben die gesagt, hey, was willst du? Und ich glaube, ein Herbert Diess zum Beispiel hat versucht, ernsthaft das Unternehmen umzubauen. Hat er versucht, glaube ich, ernsthaft. Ich habe mit ihm nie gearbeitet, deswegen kann ich nicht sagen, wie effektiv war er wirklich ein herausragender Manager. Das, was ich von außen gesehen habe, ist, er hat es wirklich ernsthaft versucht. Und was passiert? Er ist von der Lehmschicht ausgespuckt worden. Er ist einfach kaputt gegangen in seiner eigenen Organisation. Und das ist, glaube ich, zu 100% Schuld der Organisation. Natürlich, Deutschland gerade heute mit den Energiepreisen, das wäre auch noch ein Problem. Aber die gab es ja damals gar nicht, diese Probleme, sondern die Probleme haben ja viel früher angefangen. Und deswegen kann jetzt auch nicht eine deutsche Technologie genommen werden und irgendwann das aufgebaut werden. Schauen wir uns Tesla an oder auch bald BYD, mark my words, die werden auf jeden Fall in Deutschland bald produzieren. Dann haben die so gute Produktionskapazitäten, als dass Tesla die nach China, nach Deutschland, wo auch immer einfach kopieren kann. Das könnte ja eine deutsche Autoindustrie auch. Und das Allertraurigste, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass ein Großteil der Technologie heute aus der Eifel kommt von Tesla. Also Tesla Automation, ein Unternehmen, ein Mittelständler, Grohmann, der mit den großen Autoherstellern kooperiert hat und dann hat leider oder glücklicherweise als Tesla-Shareholder, keine Anlageberatung oder Empfehlung, Tesla das einfach gekauft. Das hätte auch die deutsche Autoindustrie kaufen können. Das hätte auch ein BMW oder ein Volkswagen kaufen können, weil das sind herausragende Ingenieure in der Eifel hier in Deutschland, die ganzen Gigafactories der Welt beliefern. Also da wurden ganz viele strategische Fehler gemacht.
Viele Leute kennen dich aus der Erfolgsserie Höhle der Löwen. Du bist jetzt wieder dabei. Was ist der Benefit für die Löwen oder worin siehst du deinen Vorteil, wenn du da mitmachst? Weil für Investments an sich brauchst du als professioneller Investor ja wahrscheinlich keine TV-Serie unbedingt.
Es ist ein anderes Investieren. Also, und erstmal durch meine Bekanntheit haben wir noch nie gute Tech-Deals bekommen. Also es hat uns dann geholfen, diese zu gewinnen, wenn wir sie selber gefunden haben, aber wir schauen in die Unis rein und so weiter. Das hilft nicht. Man muss aber sagen, dass wir aus der Höhle der Löwen sehr, sehr erfolgreich investiert haben. Also wir haben dort im Bereich Food, also alles Essen, wir haben ja von Pizza über Eis über und so weiter da, dort alles investiert. Und das waren herausragende Returns, die vor allen Dingen auch relativ schnell kamen mit wenig Verwässerung, weil man nicht mehr so viel nachinvestieren musste. Also einfach jetzt, gerade eben für uns, Freigeist Capital, das ist mein Venture Capital Firma, haben wir herausragende Returns aus dieser Show generiert. Damit habe ich nie gerechnet, aber das hat sich gerechnet als Investor.
Was macht für dich eigentlich einen erfolgreichen Gründer aus und welche Fehler sollte man vermeiden?
Also ein Gründer ist super, noch besser als ein Gründerteam, das sich ergänzt. Und was wir spüren müssen, ist, dass sie für die Idee brennen und sagen, wir haben eine Möglichkeit durch Proteine entdeckt, wie man gewisse Krebsarten heilen kann und dann wirklich authentisch verstehen, wo kommen die her, warum stehen die hinter die Idee, haben die einen ganz klaren Weg, wie sie damit Kapital, natürlich machen sie erstmal Verlust, zu einer Lösung kommen, die dann so besonders ist, als dass sie damals ein hochprofitables Geschäft machen können. Und wenn wir spüren, dass es eben nicht um das schnelle Geld oder irgendwelche komischen Marketingpläne geht, sondern wirklich aus der Idee heraus überzeugend, am besten in einem 2-, 3-, 4-Mann Gründungsteam. Es gibt natürlich auch einzeltolle Gründer, aber wir mögen noch lieber Teams. Dann schauen wir uns das an, schauen, können wir helfen? Sehen wir, wie Venture Capital daraus dann auch ein erfolgreiches Produkt macht? Ich will ein Beispiel nennen, sehr konkret. Wir hatten ein tolles Team, 3 Gründerfrauen, sehr, sehr stark. Und die wollten eine Alternative zur Plastik generieren. Ein Traum. Aber wir konnten nicht erkennen, wie wir auch mit mehreren hunderten Millionen an Investment zu einer Stelle kommen, wo wir ungefähr gleichpreisig sind mit dem aktuellen Plastik. Und deswegen haben wir nicht daran geglaubt, dass wir das leider skalieren können. Das heißt, das müssen wir immer sehen. Wie kann hier Venture Capital und unser Know-how helfen, um dann wirklich auch ein Business aufzubauen, was danach bestehen kann und dann halt auch sehr profitabel wird?
Gibt es Investments, die du für dich ausschließen würdest? Ein Bereich, der grundsätzlich strittig ist für viele, ist die Rüstung. Die Rüstungsbranche in Deutschland ist sehr schwerfällig. Die zukünftige Kriegsführung ist KI-gestützt. Ist das etwas, wo du in Startups investieren würdest?
Absolut, ja. Also, ehrlich, man Neudeutsch sozusagen Defense, ne, also Verteidigung. Es gibt so viele Defense-Fonds gerade, jede Woche wird ein neuer vorgestellt. Es gibt einzelne Konferenzen dafür. Ich war gerade auf der Bits and Bretzels, das ist eine größere Gründerkonferenz in München. Da war das on vogue, ja. Also auch verrückt, wie sich da auf einmal das Ganze gedreht hat. Ich habe Defense nie abgelehnt. Wir haben übrigens zum Start des Tech Capital Fonds die größte Position war bei uns Palantir. Dafür haben wir damals auch eine Menge PR-Shit abbekommen. Von wegen Rüstung, was soll das denn? Heute finden das alle ganz toll und alle finden klatschen in die Hände. Das war damals nicht so eine einfache, sag ich mal, Stand. Aber ich habe das schon immer gesagt, wir brauchen Rüstung, weil leider ist das zur Abschreckung da, weil das braucht man da. Ich hoffe, es ist in richtigen Händen. Deswegen ja, wir würden absolut in Rüstung investieren. Aber bisher haben wir es nicht getan. Wo wir nicht investieren ist, wo wir nicht sehen, wo wir einen Mehrwert bringen können und wo wir danach dann halt ein profitables Geschäft draus machen. Da sind wir, ansonsten sind wir eigentlich offen für alles und wir wollen einen guten Impact haben. Also wenn wir zum Beispiel keine Fracking machen oder sowas, wo wir einfach sagen, das ist nicht im Einklang, das macht langfristig keinen Sinn, da investieren wir nicht.
Werbung.
Access to affordable credit helps me pay my employees, but I don't really need it.
Inflation is killing me. But who cares? Big retailers are making record profits. That's why we support the Durbin Marshall credit card bill.
See? Banks and credit unions help small businesses make payroll.
This bill would cut the vital resources they need.
While increasing megastore profits. They deserve it, don't they?
Tell Congress, stop the Durbin Marshall money grab for corporate megastores.
Paid for by the Electronic Payments Coalition.
Werbung Ende.
Jetzt bist du schon so lange Gründer. Gab es mal irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, ich mache ganz was anderes, als zu gründen oder zu investieren?
Nein. Aber es gab den Moment, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's. Also gerade auch in den letzten 3 Jahren war es manchmal wirklich einfach an der Grenze auch von meiner Belastung, wo es dann auch Spaß macht. Ich liebe meinen Job. Also wir sind einfach durch harte Zeiten gelaufen. Durch die Zinswende war es ja nicht so, nur so, dass kleinere Technologieaktien gelitten haben, sondern auch Venture Capital Portfolios sind ja massiv mit den Multiples komprimiert worden. Also die Industrie hat das geschickt austariert, indem auf einmal höhere Liquidation Preferences, also dass man die Verträge einfach anders strukturiert, damit dann die Endbewertung nicht so runtergehen. Das hat übrigens USA ganz toll gemacht. Aber am Ende des Tages haben wir schon einen großen Stress in der Startup-Industrie erfahren und wir wussten nicht allgemein die ganze Industrie, wie man das Ganze durchfinanziert. Dann natürlich zu einem wirklich unglücklichen Zeitpunkt einen Aktienfonds gestartet zu haben und so weiter. Da gibt es immer mal wieder Stresspunkte, wo ich sage, wow, muss ich mir das also jetzt noch antun? Ne? Und wo höre ich auch einfach mal auf und sage, okay, jetzt kann hier jemand anders übernehmen und ich gehe auf die Insel. Aber bisher hat mich immer noch dann die Gründer immer wieder so begeistert und die Ideen und für das, was wir hier kämpfen, dass ich dann immer wieder zu meinem Mut gefunden habe und zu meiner Energie gefunden habe und das weitermache. Aber ich sehe es auch so, dass ich jetzt das nicht noch 20 Jahre oder so machen werde, sondern sicherlich auch in den letzten Jahren meiner so aktiven Zeit bin, wo ich wirklich an der Front bin. Da gibt's sicherlich bald auch in mehreren Jahren oder so sicherlich auch mal einen ganz klaren Rückschritt von mir, wo ich mich dann langsam auch aus der aktiven Rolle zurückziehe.
Wie jetzt bald oder in mehreren Jahren?
In mehreren Jahren. Ich sage jetzt nicht, ich denke nicht mehr in 10, 20, aber wenn ich jetzt sage mal Deutsche Telekom Chef wäre, würde ich jetzt keinen 10-Jahres-Vertrag mehr unterschreiben. Aber das Gute ist ja, ich kann mir das ja auswählen. Ich bin jetzt auch, sage ich mal, ich würde jetzt keine großen neuen Projekte noch mehr starten, also wo ich selber jetzt nochmal zum Beispiel einen neuen Fonds oder sowas mache. Sondern ich glaube, das wir jetzt haben, das will ich sehr gut verwalten, unseren Gründern helfen, unsere Fonds in den Erfolg führen und so. Und dann habe ich auch erstmal wirklich genug auf meinem Schreibtisch und das erste Mal auch eine Situation, wo ich sage, jetzt nicht noch mehr, weil bisher war ich immer noch so, dass ich sage, hey, das will ich noch machen und die Chance und das, sondern jetzt geht es erstmal darum, das, was man hat, erfolgreich zu machen und dann vielleicht auch mal einen Tick zurückzuschalten.
Du stehst sehr im Licht der Öffentlichkeit und bist da auch, ja, trittst da ganz toll auf. Du bist aber in der Vergangenheit auch häufiger mal ins Kreuzfeuer geraten. Wie hast du das durchgestanden? Das ist ja dann auch eine hohe Belastung.
Ja, definitiv. Das war keine einfache Reise sozusagen. Weil du bist auf der einen Seite erstmal, ist ja diese ganze Öffentlichkeit für mich relativ spät gekommen. Also ich investiere schon seit Dekaden in Startups und habe da auch die Auf und Ab erlebt. Und dann durch die Höhle der Löwen, durch die Fernsehsendung bin ich in eine gewisse Bekanntheit geraten und dann noch Bücher veröffentlicht und so weiter. Und da war es erstmal alles sehr, sehr viel Sonnenschein, ja. Irgendwie, da ist der junge, coole Typ und Startups und so weiter. Und dann, genau, gab es natürlich, was auch dazugehört, auch eine Menge Gegenwind. Und dann habe ich mich auch noch politisch engagiert, was sicherlich auch zu, muss man auch einfach sagen, Angriffen geführt hat. Ja, war nicht immer einfach, habe ich dann reflektiert, mit klugen Köpfen diskutiert, natürlich auch mit meiner Frau viel drüber gesprochen und am Ende des Tages, glaube ich, meinen Frieden damit gemacht. Es ist immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann gehört das dazu. Und für mich war erstaunlich, als ich da mit anderen Persönlichkeiten darüber gesprochen habe und gesagt, hey, pass auf, das passiert mir gerade, was würdest du machen? Mir dann ihre Geschichten erzählt habe, die ich natürlich gar nicht so kannte, weil bei sich selber sieht man das natürlich immer, oh, ganz Deutschland denkt gerade, keine Ahnung was, aber das lesen halt dann doch nur 2% oder so, was ja schon viel ist. Und dann hat jeder oder die meisten, mit denen ich gesprochen habe, hier seine Cover-Story mit, will ich jetzt gar nicht zitieren, rausgebracht, wo sagt, das gehört einfach dazu, das gehört zum Game und wenn du eben auch progressiv bist, was du bist ja für Technologie, du hast eine klare Meinung zur Politik, du willst Dinge verändern, dann wird das immer wieder passieren, dass Leute versuchen, dir Beinchen zu stellen und deswegen, genau, gehört das dazu. Ich glaube, ich komme damit jetzt sehr gut klar. Das Problem ist immer so ein bisschen auch, was lasse ich noch an mich ran? Weil es ist ja auch schlecht, wenn ich sage, hey, Ich höre mir das alles gar nicht mehr an, weil das sind alles Idioten, die mich kritisieren. Das ist auch nicht das richtige Pendel, sondern das Pendel muss irgendwo in der Mitte sein, weil es ist ja auch gut, dass ich kritisiert werde. Aber es gibt halt auch einfach, gerade auf Social Media, einfach eine Menge dummen Hate. Und da muss ich noch einen richtigen Weg finden, weil ich vor allen Dingen ja auch echt gerne mit klugen Kritikern spreche, weil ich will mich weiterentwickeln. Das, glaube ich, muss man finden. Ansonsten bin ich damit jetzt komfortabel, dass halt wieder irgendeiner sagt, weiß nicht, der Thelen ist doof, weil XYZ, so ist es einfach.
Wie kommst du runter? Wie gleichst du dich aus? Wie entspannst du?
Boarding, also im Sommer Flightboarding, also das ist, ja, egal, das ist ein Foil, was durchs Wasser geht. Und im Winter das Snowboard, da fährt man also mit dem Brett durch den Schnee. Und genau, dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen Tischtennis zu spielen. Und da war ich mal auf einem guten Niveau, da versuche ich wieder ein bisschen hinzukommen. Und dann Waldspaziergänge mit meiner Frau. Wir haben einen Hund, Scotty. Ist ganz lustig. Einfach ist ein relativ sozusagen einfaches Lebewesen. Und wenn du dich den ganzen Tag mit deinen Physikern, Chemikern und über wilde Sachen und Satelliten und Energiespeicher sprichst, aber der ist halt so süß, der Hund. Der kommt halt zu mir und der ist einfach nett. Und dann spiele ich mit dem und so. Das muss ich sagen, ist eigentlich eine ganz gute sozusagen Therapie nach dem Stress. Und that's it, ja. Irgendwie Waldspaziergänge, Boarden und vielleicht der Hund.
Im Grunde genommen investierst du ja in Menschen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften für die Arbeit der Zukunft? Worauf achtest du? Was ist dir wichtig?
Ich glaube, Passion und wirklich hinterfragen und es besser machen wollen. Das ist sowas wie, das wird gefühlt wahrscheinlich nur hoffentlich immer weniger, dass die Leute wirklich sagen, sie haben irgendeinen Ball rübergespielt bekommen, den haben sie nicht ganz gefangen, weil sie noch nicht konnten und danach gehen sie aber abends hin und lesen nach oder fragen nochmal nach oder kommen dann am nächsten Tag rein und sagen, hey, das habe ich jetzt verstanden, was ein Discounted Cashflow-Modell ist oder habe ich verstanden, warum wir folgende Cloud wie und wie anwenden. Dieses Wissbegierige, ich weiß noch, als ich damals hier in Bonn das erste Bildschirmtelefon der Welt vor dem Internet war Peer-to-Peer-Verbindung, ISDN, mitentwickeln durfte. Und ich saß einfach jede Minute, die ich Zeit hatte, an einem Team und immer, wenn sie sich einen Kaffee geholt haben, bin ich hinterhergelaufen, habe denen Fragen gestellt, weil ich wissen wollte, wie die Datenpakete funktionieren, wie das Bildformat funktioniert. Und deswegen verstehe ich auch heute tiefgreifend Computernetze und sowas, weil es mich halt wirklich begeistert hat oder heute noch begeistert. Und das ist, glaube ich, das sind die erfolgreichen Menschen der Zukunft. Die wirklich wollen und eben nicht sagen, hey, funktioniert ja irgendwie, sondern nachgreifen. Das Gleiche gilt auch für euch, also Journalisten. Da kannst du auch sagen, okay, der Text ist irgendwie fertig oder du gehst halt noch tiefer und liest noch weiter rein. Oder du kannst im Interview sagen, habe ich halt irgendwie gemacht oder hast du dich halt tief vorbereitet. Also es geht gar nicht nur um Technik, es geht in jeden einzelnen Bereich. Ich habe zum Beispiel mal mit Younes, das ist ein ganz junger Influencer, so ein TikToker. Und der hat, glaube ich, weiß ich gar nicht, 30, 40 Millionen Follower, total verrückt. Aber wenn du da mal mit dem arbeitest, der lebt das halt. Der lebt das. Der lebt in diesem Videomoment und jede halbe Sekunde, wo ich mich nicht ideal berühre, da schreit er mich an und sagt, ey, du musst mehr leben, du musst das. Du merkst halt einfach diese Passion. Und das geht halt von Verständnis in der Wirtschaft über, wenn ich die beste Medien mache. Also wenn man diese Passion hat und da greift und wirklich besser werden will, ich glaube, da gibt es mehr Chancen denn je, denn ich sehe das nicht mehr so häufig. Und dann kann man, glaube ich, echt erfolgreich werden.
Was würdest du anders machen, wenn du noch mal zu Beginn deiner Karriere stündest?
Das Erste ist, ich würde mal mein Studium abschließen. Ja, ich habe einfach zu früh durch Begeisterung für Software gesagt, okay, jetzt programmiere ich. Dann habe ich damit auch gewisses Geld verdient. Das war nicht klug, weil am Ende des Tages, wie man ja so in der Geldanlage sagt, so Compounding. Und wenn du einmal noch mehr Basiswissen hast, dann kannst du von da aus besser in dein Leben starten. Also ich würde mehr Praktika machen, um mehr zu sehen. Ja, genauso SpaceX, keine Ahnung, harter Raketenbau, auch mal McKinsey, wobei ich das langfristig nicht interessant finde, aber einfach zu sehen, wie funktioniert das und so weiter. Also wirklich möglichst viele Praktika kurz sehen, abgeschlossenes Studium, das würde ich anders machen und weniger bluten und mehr schwitzen sozusagen. Und deswegen sage ich auch jedem, nehmt euch die Zeit und lernt was in einem Studium und dann könnt ihr starten und macht das nicht. Aber manche, hey, wie hast du es gemacht? Mein Weg ist einfach nicht ideal. Und dass ich überlebt habe, ist einfach großes Glück. Ist wirklich einfach auch sehr, sehr viel Glück.
Da bist du aber anderer Auffassung als die Silicon Valley-Titanen wie Peter Thiel und Elon Musk. Die sagen ja, uns ist, also angeblich, sie haben natürlich, wenn man genau hinguckt, haben die meisten, die sie einstellen, auch Schulabschlüsse. Aber die sagen, in der Zukunft sind formelle Abschlüsse gar nicht mehr so wichtig. Also das würdest du nicht unterschreiben.
Ja und nein. Es geht mir nicht um das Formelle, aber es geht mir darum, dass du die Zeit gehabt hast, lernen zu lernen. Also dass du, ob das dann ein Micro-Degree ist, ob das von mir sogar ein Meisterbrief ist. Also es geht mir nicht darum zu sagen, hey, du musst jetzt Harvard, MIT, whatever, genau den Abschluss gemacht haben. Das ist sicherlich auch nicht schlecht, weil da viele kluge Köpfe sind. Aber es geht mir darum, dass du eine bessere Basisausbildung hast, als ich sie hatte. Das heißt, bis heute zum Beispiel, was meine Frau wahnsinnig macht, höre ich ständig Podcasts, weil ich habe nicht so viel Zeit und wenn ich die Spülmaschine einräume, was ich bei uns abends mache, dann höre ich dabei noch einen Podcast. Und dann sagt sie, hör doch mal auf, aber weil ich weiß, scheiße, ich habe noch nicht verstanden, was da jetzt gerade passiert und ich muss dieses Wissen aufsaugen. Und ich glaube, es ist besser, in der Jugend eine gute Ausbildung zu haben und gewisse Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, was immer man will, um dann zu starten. Muss das jetzt der Supermaster-Abschluss sein? Nein, sondern es geht mehr darum, dass du es gelernt hast und diesen Zauberstab des Wissens für dein Leben lang einfach bei dir hast.
Manche haben ja Komplexe, wenn sie so ein Studium abbrechen. Du auch?
Ich glaube, das war immer das, was mich angetrieben hat. Ich war immer der erste morgens, der letzte abends. Ich konnte nicht abschalten, weil ich, und dann bin ich auch noch mit der privaten Insolvenz konfrontiert gewesen. Ja, ich habe mich immer so ein bisschen als quasi Verlierer oder Underdog gefühlt. Das ja hat mich, und heute geht's, aber auch immer noch treibt mich das an. Ja, dass ich denke, du musst es denen irgendwie zeigen, weil du kommst halt irgendwie von der Realschule mit einem abgebrochenen Studium und ja.
Was ist dein Rat an Menschen, die noch am Anfang ihres Berufsweges stehen?
Enjoy the ride. Ich habe mir so viel Sorgen und Ängste und keine Ahnung was gemacht. Lebt das Leben, nehmt die Chancen wahr. Ihr werdet Rückschläge haben. Das ist das Wichtigste, wie ihr damit umgeht. Wir haben die alle, ganz schlimm. Steht auf, macht weiter. Das wird euer Leben verändern. Jeden Tag ein kleines bisschen besser. Wenn irgendwas passiert, was nicht gut war, reflektier warum. Ende das am nächsten Tag und dann hab einfach ein großartiges Leben.
Gutes Schlusswort. Frank, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und deine Zeit.
Dankeschön, Frank.
Vielen Dank an euch.
Bis die Tage. Servus. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.